Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, vor 15 Jahren pflanzten wir bei mir zu Hause zwei Bäume in den Garten, einen Apfelbaum und einen Zwetschgenbaum. Wir freuten uns darauf, bald im Herbst die ersten Früchte ernten zu können und pflegten die kleinen Bäumchen liebevoll. Allein die Bäume wollten nicht so, wie wir das wollten. Sie wuchsen zwar, doch sehr langsam und ihre Äste blieben dünn und mickrig. Schon unter den wenigen vereinzelten Zwetschgen und Äpfeln, die sie trugen, bogen sie sich gefährlich zu Boden und auch die Früchte selbst waren klein, sauer und steinhart. Irgendwann kamen wir dahinter, dass das Problem hier im wahrsten Sinne des Wortes an der Wurzel gepackt werden musste. So mussten wir die schwächlichen Bäume schweren Herzens ausreißen. Und siehe da, es stellte sich heraus, dass beim Bau unserer Siedlung schwere Betonplatten im Erdreich der Gärten verklappt worden waren. Wie sollte hier ein Baum tiefe Wurzeln schlagen? Wie sollte hier auch nur irgendetwas wachsen und gedeihen? Der Predigttext für den heutigen Buß- und Bettag steht bei Matthäus im 7. Kapitel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Liebe Gemeinde, wie jetzt? Das klingt für unsere lutherischen Ohren doch erst einmal ganz unvertraut, oder? Wir haben ja erst neulich wieder den Reformationstag begangen, und was wir dafür gewöhnlich hochhalten, das ist doch eine ganz andere Sache. Und auf diese Erkenntnis, seien wir ehrlich, sind wir ja auch ein bisschen stolz. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So formulierte es Martin Luther schon 1515 in seiner Vorlesung zum Römerbrief. Wir erhalten die absolut frei geschenkte Gnade Gottes, und völlig undenkbar ist es, dass der Mensch ihr etwas aus eigener Kraft hinzuzufügen vermag. Das ist schlechthin der Kern jeder evangelisch-lutherischen Weltanschauung. Und jetzt dieser Predigttext. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Aha, das ist doch interessant. Hier scheint es gar nicht mehr um den Glauben zu gehen, der doch immer ein innerliches Ding ist. Nein, da gibt es irgendwelche Früchte. Und wer mit Bäumen zu tun hat, der weiß, dass schon sehr viel eigene Anstrengung nötig ist, damit ein Baum auch wirklich Früchte hervorbringt. Und natürlich sind Früchte etwas Äußerliches. Jeder Spaziergänger, der an der Obstplantage vorbeiläuft, kann sofort erkennen, dieser Baum trägt gute Früchte und jener dort drüben nur mickrige oder gar keine. Und damit ist es ja noch nicht einmal genug. Lesen wir weiter, so steht da, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das, liebe Gemeinde, ist ja nun wirklich ein starkes Stück. Sind wir hier nicht eigentlich schon wieder auf den Pfaden der Luther so verhassten Werkgerechtigkeit unterwegs? Es klingt ja nun wirklich so. Wer keine guten Früchte bringt, ergo keine guten Werke tut, der hat im Grunde gar keine Daseinsberechtigung. Daran ist doch eigentlich gar nichts Evangelium. Das ist eher das Mantra der Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft in ihrer brutalsten Form. Nun spricht Matthäus an dieser Stelle zwar von Propheten, gewiss. Aber diese Aussage ist ja doch sehr allgemein gehalten. Und insofern müssen wir uns doch fragen, wie ist das mit uns? Werden auch wir abgesägt und verfeuert, wenn wir nicht die guten Früchte bringen, die Gott von uns erwartet? Und gleichzeitig scheint dieser Text auch unser gängiges Bild von Gott zu erschüttern und zu enttäuschen. Klar, wir Menschen haben vielleicht nicht die Geduld mit Bäumen, die nicht tragen, oder Mitarbeitern, die nicht ganz so schnell sind, wie wir das gerne hätten. Da wird dann schon mal die Axt an den unglückseligen Apfelbaum gelegt oder die Kündigung übergeben. So ist es bei uns eben. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Schließlich auch ein biblischer Spruch. Aber von Gott könnten wir da nicht mehr Geduld, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit erwarten oder zumindest erhoffen? Dass wir Menschen da unzulänglich sind, viel zu ungeduldig, viel zu jähzornig auch, das kennen wir ja und nicht nur vom morgendlichen Berufsverkehr. Aber Gott, ist das nicht der Gott, der Jesus Christus am Kreuz für uns hingegeben hat und der uns all unsere Sünde vergibt, statt uns zu bestrafen? Und der soll nun wie ein grantiger Oberförster durch den Wald laufen und alle Bäume, die ihm nicht mehr so recht passen, einfach umhauen und sie dann noch verbrennen? Ganz ehrlich, das passt doch nicht. Da stimmt irgendetwas nicht. Und ja, liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, so stimmt das auch wirklich nicht. Und dieser Text, der klingt vielleicht für unsere lutherischen Ohren so ungewohnt. Aber ich wage die These, dass auch Martin Luther ihm nicht widersprochen hätte. Es wurde ja schon zu seinen Lebzeiten oft der Vorwurf erhoben, Luther würde die menschliche Ethik vernachlässigen und geradezu zwingend faule Christinnen und Christen heranziehen, die sich nur auf die freigeschenkte Gnade verließen und dabei selbst moralisch verkämen. Vor allem von römisch-katholischer Seite wurde dies gern betont. Und es ist ja auch so, wenn man nun diese Aussage, Gott nimmt dich und mich so an, wie wir sind, und vergibt uns das, was wir an Schlimmem tun. Wenn man diese Aussage isoliert nähme, dann wäre genau das die logische Konsequenz. Ich muss ja nichts mehr tun. Ich bin ja schon gerechtfertigt. Das passt schon so, würde man vielleicht auf Fränkisch sagen, und wir alle wissen, besser geht's gar nicht. Wozu also sich noch anstrengen? Nun klingt es vielleicht paradox, aber hier sind zwei Dinge zugleich korrekt. Erstens, durch die freigeschenkte Gnade wird der Mensch nicht faul, sondern betriebsam und er bringt die guten Früchte, von denen wir vorhin eben gehört haben. Und zweitens, anstrengen muss er sich dafür trotzdem nicht. Wie geht das zusammen? Für Martin Luther war die göttliche Gnade kein steril verpacktes Geschenk, das Gott wie ein Paket an den Menschen übergibt und das dann ausgepackt wird oder vielleicht auch erstmal noch einige Tage unbeachtet herumliegt. Nein, die Gnade dringt in den Menschen hinein und krempelt ihn und sein Leben von Grund auf um. Es geht um Umkehr, um eine grundsätzliche Umgestaltung des eigenen Bewusstseins. Jetzt wird alles anders. In dem Moment, in dem ich weiß, dass ich bei Gott angenommen und geliebt bin, brauche ich mir um meinen eigenen Stand vor Gott keine Sorgen mehr zu machen. Und das befreit mich dazu, nach anderen Menschen zu schauen. Was treibt sie um? Was brauchen sie vielleicht? Der Mensch, der von der göttlichen Gnade nicht weiß, muss sich ständig verbissen abstrampeln, um seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und Gottes Ansprüche, so denkt er, sind ja vermutlich noch viel höher. Diese Verbissenheit kann den Blick eng machen und das Herz ganz hart. Erinnern Sie sich an die Betonplatten? So wie die verhindert haben, dass am Apfelbaum wirklich gute Früchte wachsen, so verhindert die innerliche Betonplatte der Herzenshärte, dass der Mensch wirklich aus einem inneren Drang heraus Gutes tut und nicht nur aus der Sorge um seinen eigenen moralischen Status. Ich weiß noch gut, wie schön das einmal eine ältere Frau aus meiner Heimatgemeinde in Nürnberg ausgedrückt hat. Er weng was, mauma schotto. Ja, da hat sie wohl wirklich recht. Aber, und das muss man dabei bedenken, beim Müssen gibt es zwei Arten, die sehr unterschiedlich sind. Die erste Form von Müssen begegnet etwa, wenn man sagt, ich muss morgen zur Arbeit. Dann ist in der Regel wohl gemeint, eigentlich will ich nicht wirklich, aber äußere Zwänge treiben mich dazu, es eben doch zu tun. Der Chef erwartet es ja und ohnehin von irgendetwas müssen die Rechnungen bezahlt werden. Das ist das objektive Gezwungensein. Die zweite Form von Müssen bedeutet etwas ganz anderes. Wenn ich sage, ich muss diesen Film sehen oder dieses Paar Schuhe, das muss ich haben, dann geht es dabei nicht um Zwang, sondern ich will etwas so stark, dass es mich fast zerreißen würde, wenn ich meinem inneren Drang nicht nachgäbe. Hier bin ich auch gezwungen, aber subjektiv und aus meinem eigenen Wollen heraus. Im Glauben geht es um dieses zweite Müssen. Sobald wir die Uferlosigkeit von Gottes Liebe spürbar erfahren haben, können wir nicht mehr stillsitzen. Wir müssen diese Liebe fortan weiter hinaus in die Welt tragen, anderen zuhören, eine helfende Hand leihen, von der freien Gnade Gottes erzählen. Und denken wir nochmal an unsere Apfelbäume. Wenn Sie einen Garten haben, dann kennen Sie vielleicht ein bestimmtes Phänomen. Hin und wieder einmal gibt es ein Jahr, in dem der Baum keine Früchte trägt. Er setzt für eine Saison aus, macht eine Verschnaufpause und sammelt seine Kraft für die kommenden Jahre. Da ist nichts von Verbissenheit, von krampfhafter Anstrengung dabei. Und ohnehin, am Ende hängt auch die Ernte nicht daran, ob ein Baum die guten Früchte nun ganz besonders will und sich selbst dafür schindet. Nein, die Faktoren, die wirklich darüber entscheiden, sind so unverfügbar und unberechenbar wie die freie Gnade Gottes. Gibt es genug Regen? Stimmt das Licht? Hat der Boden genug Nährstoffe? All dies sind Dinge, von denen der Baum lebt und auf die er am Ende doch nicht selbst Einfluss hat. Wenn wir also wie Bäume sein sollen, die gute Früchte tragen, dann heißt das nicht, vergesst die Gnade und frisch ans Werk. Ganz im Gegenteil. Der Evangelist Matthäus wird seinem Namen hier wirklich gerecht. Er verkündet das pure Evangelium. Ihr könnt das. Ihr seid befreit. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, wie ihr vor Gott dasteht. Und wenn man das so hört, dann verliert auch der Beginn unseres Textes doch ganz erheblich an Schrecken. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Ja, natürlich ist der Weg schmal, auf dem man selbstbewusst geht und sich sagt, ich bin ein geliebter, gerechtfertigter Sünder und Gott hat die Menschheit erlöst. Der Augenschein, den wir alle Tage vor uns haben, spricht allzu oft dagegen. Der Weg der Resignation, der Verzweiflung ist da oft sehr bequem und breit. Allein, er führt nicht dahin, wo Gottes Gnade uns hindrängt. Gott will uns nicht verzweifeln sehen. Am Ende bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. So schreibt es Paulus im Korintherbrief. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei Worte beschreiben auch unseren Weg mit Gott. Aus dem Glauben an seine Barmherzigkeit folgt, dass wir seine unendliche Liebe in uns spüren. Und diese Liebe erfüllt uns mit Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Welt, so wie sie ist, nicht alles ist. Und Hoffnung auch darauf, dass wir selbst trotz aller Unzulänglichkeiten unseren Beitrag leisten können und sollen. Nein, müssen, sie ein Stückchen besser zu machen. Nicht, weil wir noch etwas werden müssten. Nein, weil wir bei Gott immer schon etwas sind. Gute Bäume, denen ihr Schöpfer Kraft in die Wurzeln gibt, damit sie saftige Äpfel und süß triefende Zwetschgen tragen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.